Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Radrennfahrer Lance Armstrong muss Millionen zahlen. Peanuts für den Gedopten. Gefängnisstrafe für Berlusconi in erster Instanz. Der große Ärger über den ewigen Fluglärmstreit.
Was ich hier erlebe, ist schlicht und einfach skandalös an Anfeindungen und Bedrohungen.
Dem deutschen Verkehrsminister Ramsauer platzt der Kragen, unser Beitrag dazu. Und die Auferstehung aus der Kartonschachtel. Eine Appenzeller Mazurka, Schweizer Volksmusikschätze neu entdeckt. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögli. Die 7 Tour de France-Titel, die Radprofi Lance Armstrong wegen Dopings aberkannt wurden, werden an die Zweitplatzierten nicht vergeben. Das hat der Radsport-Weltverband entschieden. Gleichzeitig fordert der Verband von Armstrong Preisgeldern in Millionenhöhe zurück. Ich habe Sportredaktor Reto Held gefragt, von wie viel Geld sprechen wir?
Alleine für die Tour de France beläuft sich der Betrag, den er zurückzahlen muss, auf sicherlich über 3 Millionen Franken. Heutzutage ergibt ein Erfolg in der Gesamtwertung der Tour de France 500.000 Schweizer Franken. Mal 7 gibt 3,5 Millionen Franken. Dann kommen noch einzelne kleinere Prämien hinzu. Und alle anderen Preisgelder muss er ja auch zurückgeben. Da ist beispielsweise eine Prämie bei der Tour de Suisse 2001 dabei, wo er ebenfalls als Sieger das Rennen beendete. Und auch alle anderen Rennen muss er alle Preisgelder zurückgeben. Wie viel das ist, hat die UCI heute nicht gesagt. Klar ist, Lance Armstrong kann sich das leisten. Er hat ein geschätztes Privatvermögen von rund 100 Millionen Dollar. Also am Hungertuch wird er nicht gerade nagen.
Das heißt, kein Problem für Lance Armstrong.
Jein, würde ich sagen. Es ist dennoch ein wichtiger Schritt, weil es natürlich auch die Initialzündung jetzt sein könnte für eine richtige Prozessflut. Andere Sponsoren könnten beispielsweise auf die Idee kommen, ebenfalls Geld zurückzufordern. Da ist beispielsweise eine Versicherung wahrscheinlich in der ersten Linie, die eine Prämie auszahlen musste. Und mit einem Gerichtsentscheid wegen Dopinggerüchten haben sie die Prämie nicht ausgezahlt zuerst. Lance Armstrong hat sich dann das vor Gericht erstattet. Die werden ganz sicher jetzt ebenfalls das Geld zurückfordern. Und da reden wir dann von Beträgen von 12 Millionen Franken. Andere, wie beispielsweise die Sunday Times, die ebenfalls wegen Dopinggerüchten, die sie publiziert haben, Geld verloren hat, wird das Geld ebenfalls zurückfordern. Also da kommt einiges wahrscheinlich jetzt auf den Amerikaner zu.
Aber Lance Armstrong bleibt letzten Endes ein reicher Mann.
Wahrscheinlich ist das nicht von der Hand zu weisen.
Es gab noch einen zweiten Entscheid heute, nämlich es gibt keine Nachrücker für die Toursieger, keine neuen Sieger. Warum eigentlich nicht?
Weil es sich die UCI gar nicht leisten konnte, diese Fahrer zu Siegern zu befördern. Da wären alles Sieger dabei gewesen, die mit Doping zu tun hatten, gerüchteweise, oder sogar überführte Dopingsünde sind, wie auch beispielsweise der Schweizer Alex Zülle. Also da hat man sich aus Imagegründen gar nicht anders entscheiden können. Und auf der einen Seite ist das ein guter Entscheid, weil es kein Heucheln ist, sondern ein klarer Entscheid. Wir können das nicht machen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, zeigt das natürlich auch das ganze Versagen der UCI in diesen Jahren bei der Dopingbekämpfung auf. Wenn man keine zweiten nachziehen kann, weil jeder dieser Fahrer mit Dopinggerüchten konfrontiert ist, dann heißt das wirklich, dass die Dopingüberwachung in dieser Zeit völlig versagt hat.
Ein unglaubliches Armutszeugnis für den Radsport. Und nun zu den Nachrichten mit Bettina Studer.
Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist wegen Steuerbetrugs zu einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt worden und zu einer Zahlung von 10 Millionen Euro an das Steueramt. Das entschied ein Gericht in Mailand in erster Instanz. Die Haftstrafe wurde jedoch umgehend auf 1 Jahr reduziert. Dies aufgrund eines Amnestiegesetzes aus dem Jahr 2006, das darauf abzielt, die Überbelegung in italienischen Gefängnissen zu reduzieren. Ob das Urteil rechtskräftig werden kann, ist offen. Die Straftaten könnten wegen Berufungsverfahren verjähren. In dem Prozess ging es um Preismanipulationen in Berlusconis Medienkonzern Mediaset. Der frühere UBS-Bankangestellte und Wertpapierhändler Adoboli hat zum ersten Mal vor Gericht ausgesagt. Dem 32-Jährigen werden Betrug und Falschbuchungen vorgeworfen, welche die UBS 2,3 Milliarden Dollar kosteten. Vor dem Geschworenengericht in London wies Adoboli die Vorwürfe zurück. Er habe im besten Interesse der UBS gehandelt und keine betrügerischen Absichten gehabt. Seine Verteidigung betonte zudem, Adoboli habe mit der Duldung seiner Vorgesetzten gehandelt und die Kontrollsysteme hätten nicht immer funktioniert. In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist eine Autobombe explodiert. Laut Angaben des staatlichen Fernsehens wurden mindestens 5 Menschen getötet und Dutzende verletzt, darunter mehrere Kinder. Eine weitere Autobombe explodierte laut Oppositionsangaben in der südlichen Stadt Deraa. Dabei seien 3 Soldaten getötet worden. Zuvor waren aus mehreren Teilen Syriens, trotz der seit heute geltenden Waffenruhe, wieder vereinzelt Kämpfe gemeldet worden. Die syrische Armee warf den Rebellen vor, landesweit Kontrollpunkte des Militärs angegriffen zu haben. Die Familie des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao soll ein Milliardenvermögen angehäuft haben. Laut einem Bericht der New York Times kontrolliert sie Werte im Umfang von rund 2 Milliarden Dollar. Wen selbst sei an den Machenschaften offenbar nicht beteiligt. Ein Sprecher der chinesischen Regierung bezeichnete den Bericht als diffamierend. Die Initianten der Zweitwohnungsinitiative haben im Kanton Wallis eine Niederlage eingesteckt. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Organisation Helvetia Nostra von Umweltschützer Franz Weber keine Beschwerde gegen Bauprojekte führen darf. Bei der Anwendung des neuen Verfassungsartikels handelt es sich nicht um eine Bundesaufgabe, deshalb sei Helvetia Nostra nicht beschwerdeberechtigt, erklärte das Gericht. Es bestätigte damit einen Entscheid des Walliser Staatsrats. Die Umweltorganisation will den Entscheid vom Bundesgericht überprüfen lassen. Rezeptpflichtige Medikamente in der Schweiz sind nach wie vor deutlich teurer als im Ausland. Der Dachverband der Krankenkassen Santé Suisse ließ die Gewinnmargen von 6.700 Medikamenten mit jenen in 6 europäischen Referenzländern vergleichen. Das Resultat: In der Schweiz sind diese Margen 410 Millionen Franken höher, was rund 2 Prämienprozenten entspreche, welche die Versicherten mehr bezahlen müssten. In der Schweiz werden die Löhne für 2013 im Durchschnitt um voraussichtlich rund 0,8% erhöht. Dies zeigt eine Umfrage der Grossbank UBS. Wegen der erwarteten Teuerung von 0,6% dürfte die Reallohnerhöhung aber nur 0,2% betragen. Darin noch nicht eingerechnet sind weiter steigende Gebühren und Krankenkassenprämien. Die US-Wirtschaft gewinnt an Schwung. Im dritten Quartal legte die Summe der Güter und Dienstleistungen um 2% zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Im Quartal davor waren es 1,3% gewesen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.601 Punkt minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.071 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2096 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,58 Rappen. Das Wetter: Am Abend und in der Nacht wird es verbreitet nass. Morgen gibt es Schnee bis ins Flachland bei 3 Grad, im Süden bis 800 Meter bei rund 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Berlusconi in Italien verurteilt, Adoboli, der Ex-UBS-Banker, vor Gericht in London. Der Fluglärmstreit zerrt an den Nerven. Der deutsche Verkehrsminister Ramsauer haut verbal auf den Tisch. Im Echo. Und nochmals Deutschland. Wahrscheinlich wird das Bundesgericht über das Referendum gegen das Steuerabkommen mit Deutschland urteilen müssen. Dann die sehr heikle Ein-Kind-Politik in China. Und, mehr als heikel, eine verunglückte Werbekampagne in Pfalz. Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist von einem Mailänder Gericht zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Allerdings erst in erster Instanz. Und 3 Jahre wurden ihm bereits wieder erlassen. Berlusconi hat, so das Gericht, via Scheinfirmen und mit gefälschten Unterlagen mehrere Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust. Massimo Agostinis.
Berlusconi soll, so die Mailänder Richter, via Scheinfirmen und einen Mittelsmann Fernsehrechte in der Höhe von mehreren 100 Millionen Euro ins Ausland verkauft und diese dann wieder zu übersetzten Preisen zurückgekauft haben. Dadurch habe sein Fernsehkonzern höhere Ausgaben und damit einen tieferen Gewinn ausweisen können. Der fingierte tiefere Konzerngewinn wiederum habe weniger hohe Steuern zur Folge gehabt. Die Verurteilung lautet deshalb auf Steuerbetrug. Das eigentliche Urteil fiel mit 4 Jahren gar höher aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Diese hatte bloß 3 Jahre und 8 Monate verlangt. Allerdings hat das Gericht das Strafmaß sofort wieder um 3 Jahre reduziert. Dies wegen eines Amnestiegesetzes aus dem Jahre 2006. Es wurde damals erlassen, um die überfüllten Gefängnisse in Italien zu entlasten. Der Ex-Minister wurde zudem zur Zahlung von 10 Millionen Euro an das Steueramt verdonnert. Berlusconi darf außerdem während 5 Jahren für kein öffentliches Amt kandidieren, noch ein solches bekleiden. Berlusconis Rechtsanwälte haben das Urteil bis jetzt nicht groß kommentiert, doch kann man davon ausgehen, dass sie es weiterziehen werden. Ins Gefängnis muss Berlusconi vorderhand also nicht und auch nicht als Parlamentarier zurücktreten. In Anbetracht der langsam malenden italienischen Justiz und den vielen Anwälten, die Berlusconi zur Seite stehen, ist eine Verjährung des Falles nicht abwegig, steht aber auch nicht von vorneweg fest. Gegen Berlusconi ist noch das sogenannte Verfahren Ruby im Gang. Als Ministerpräsident soll er Anweisungen gegeben haben, die minderjährige Marokkanerin Ruby aus der Jugendjustiz zu entlassen, da sie die Nichte des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mubarak sei. Hier ermittelt die Justiz gegen Berlusconi wegen Sex mit einer Minderjährigen und wegen Amtsmissbrauch. Der Sekretär von Berlusconis Partei Popolo della Libertà sagt, das heutige Urteil sei ein politischer Mordversuch. Bei der Opposition heißt es, nun käme endlich alles ans Licht. Als ob er das Urteil geahnt hätte, hat Silvio Berlusconi vor 2 Tagen angekündigt, bei den kommenden Wahlen nicht mehr als Ministerpräsident kandidieren zu wollen. Er tat gut daran. Das Urteil ist bemerkenswert. Denn Silvio Berlusconi ist seit 1998 nie mehr verurteilt worden. So musste er seither schon unzählige Male vor Gericht erscheinen. Laut italienischen Medien sind gegen ihn insgesamt 28 Verfahren angestrengt worden. Doch immer ist es ihm gelungen, die Verfahren unter Ausnützung der exzessiven Verteidigungsrechte in die Verjährung zu treiben oder sich Gesetze auf den Leib schreiben zu lassen, die ihn schützten. Die nächste Instanz hat nun 2 Jahre Zeit, zu einem Urteil zu kommen. Schafft sie es nicht, geht es in die Verjährung.
Wer verliert schon 2,3 Milliarden Dollar? Das kann nur ein Banker. Soweit die Stammtischhäme. Heute war Gelegenheit, dieser Frage etwas genauer nachzugehen. Heute trat nämlich zum ersten Mal der frühere UBS-Wertpapierhändler Kweku Adeboli in London vor Gericht auf, der für die UBS 2,3 Milliarden in Wertpapiergeschäften verspekuliert hat. Der Journalist Sebastian Borger schreibt unter anderem für die Financial Times Deutschland und verfolgt den Prozess vor Gericht. Ich habe ihn gefragt, wie ist Adeboli, der ja jede Schuld bestreitet, vor Gericht aufgetreten?
Der Angeklagte trat sehr entspannt auf. Mit entspannt meine ich, dass er im sehr ruhigen Ton eigentlich zunächst versucht hat, seine Erklärungen abzugeben. Allerdings zwischendurch brach er dann auch mal in Tränen aus, als es beispielsweise um seinen Vater ging, der ja als hoher Diplomat bei den Vereinten Nationen gearbeitet hatte. Da wird er dann plötzlich sehr emotional. Aber an und für sich in den Erklärungen der Bankgeschäfte macht er einen sehr beherrschten und ein bisschen kühlen Eindruck.
Wie war dann seine Argumentationslinie?
Er hat versucht zu beschreiben das Chaos, das natürlich anfing zu herrschen an dem Delta One Desk, also der Abteilung bei der UBS, in der es um Exchange-Traded Funds ging, in der Zeit, als die Finanzkrise über uns hereinbrach, im Laufe des Jahres 2007 und dann natürlich ganz stark mit der Pleite von Lehman Brothers im September 2008. Die Abteilung, die zuvor extrem expansiv gewesen war und hohe Gewinne gemacht hatte, war plötzlich ein erhebliches Verlustgeschäft. Und Adeboli begründet es so, er habe verzweifelt versucht, neue Einkommensmöglichkeiten für seine Abteilung zu schaffen. Dieses sei der Auslöser gewesen dafür, den Handel teilweise aus der Buchhaltung zu nehmen, um dann gewinnreiche Handelsaktionen wieder rechtzeitig in die Buchhaltung einzuspeisen und damit die Bilanz zu verbessern.
Die Verteidigung argumentiert ja, dass Adeboli quasi mit der stillschweigenden Duldung seiner Vorgesetzten gehandelt hat. Kam das überzeugend rüber?
Davon war heute noch nicht die Rede. Er hatte mehrfach jetzt gesagt, heute Vormittag, dass bei UBS ganz wenig Leute überhaupt verstanden hätten, was er da gemacht habe, er und seine drei Kollegen in dieser Abteilung. Und dass er sich auch zwischendurch sehr alleingelassen fühlte. Dass jetzt etwa ein Vorgesetzter geradezu ihn aufgefordert hätte, diese ja doch letztlich natürlich unkorrekten Deals zu machen, davon war nicht die Rede.
Sie sind quasi ein professioneller Prozessbeobachter. Was war Ihr Eindruck? Hat Sie die Argumentation und das Auftreten von Adoboli überzeugt?
Ich glaube, dass die Theorie der Staatsanwaltschaft, dass er sozusagen als Alleintäter gehandelt hat, dass die nicht wirklich aufrechtzuerhalten ist. Andererseits ist natürlich der Verlust der 2,3 Milliarden US-Dollar nicht wegzuleugnen. Und dass er nicht die Vorschriften der Bank eingehalten hat, das leugnet er ja selbst auch nicht. Insofern sehe ich nicht, wie er glaubwürdig argumentieren kann, dass die ihm zur Last gelegten Handlungen nicht illegal waren. Im Übrigen ist es ja jetzt eine ganz sanfte Befragung durch den Verteidiger. Interessant und spannend wird es ja in dem Moment, indem die Staatsanwältin ihn dann ins Kreuzverhör nimmt. Und da wird zum Beispiel natürlich all das zu Wort kommen, was heute ja ausgespart wurde, nämlich sein eigenes Profitmotiv. Es ist ja so, dass trotz der Finanzkrise sein Gehalt und seine Boni enorm in die Höhe gingen, also sein Einkommen trotz der Krise gestiegen ist. Und die These der Staatsanwaltschaft lautet ja, das ist deswegen passiert, weil er mit Hilfe der illegalen Deals die Bilanz seiner Abteilung interessiert hatte.
Das heißt, Adoboli war Täter, es war Gier im Spiel, aber wenn ich Sie richtig verstehe, war er auch Teil des Systems.
Das würde ich absolut so sehen. Im Übrigen ist ja auch interessant, dass der Mann, der privat hoch verschuldet war und von Kredithaien sich immer wieder kurzfristig nur Geld leihen konnte, dass dieser Mann ja an keiner Stelle jemals Geld der Bank in seine eigene Tasche geleitet hat. Es sei denn, Sie sagen, gut, ein höheres Einkommen und ein guter Bonus indirekt Geld in die eigene Tasche leiten. Aber es ist ja nicht der klassische Fall des Bankbetrügers, der, weil er Zugriff auf Millionen und Milliarden seines Arbeitgebers hat, davon einiges in die eigene Kasse abzweigt. So ist er ja nicht.
Der Journalist Sebastian Borger. Eigentlich sollte endlich Ruhe herrschen, denn der Vertrag über den Fluglärm mit Deutschland wurde am 4. September unterzeichnet. Doch der Widerstand in der Schweiz und Deutschland reißt nicht ab. Jüngst vor allem in Deutschland. Seit bekannt wurde, dass auf Schweizer Seite in einem Bericht von einem möglichen Maximum von 110.000 Flügen über deutsches Gebiet gesprochen wird, ist in Süddeutschland eine Welle der Empörung hochgegangen. Nicht nur Grüne und Sozialdemokraten, sondern auch Abgeordneten von CDU und FDP stellen sich jetzt gegen diesen Vertrag. Bleiben Sie dabei, ist das Abkommen gestorben. Heute hat sich der deutsche Verkehrsminister Peter Ramsauer erstmals zu diesem Streit geäußert. In streitbarem Ton vor dem Mikrofon von Kasper Selg.
Verkehrsminister Peter Ramsauer, CSU, ist ein Bayer, der klare Worte liebt. Das gilt offenbar, vor allem wenn er die Nase voll hat, und das hat er jetzt offenbar. Vor allem, wenn er an seine Kritiker in Süddeutschland denkt, die sich diesem Abkommen jetzt widersetzen.
Ich bin jetzt 22 Jahre in der Berufspolitik und weit über 30 Jahre insgesamt politisch aktiv. Mir ist in meinem ganzen politischen Leben kein einziges politisches Projekt oder Problem in Erinnerung, bei dem ich derartig angefeindet und bedroht worden wäre, wie dies in diesem Fall aus dieser dortigen Region der Fall ist. Was ich hier erlebe, ist schlicht und einfach skandalös an Anfeindungen und Bedrohungen. Ich sage das in aller Offenheit, auf deutscher Seite, ja.
An die Adresse seiner süddeutschen Kritiker könne er nur sagen, er habe das Beste herauszuholen versucht, was möglich sei. Und wenn dieser Vertrag nicht zustande komme, dann werde sich für die Bevölkerung im Süden alles zum Schlechteren wenden, nicht zum Besseren. Mit diesem Vertrag werde der Fluglärm für die betroffene Bevölkerung klar reduziert.
Wer sich der Ratifizierung dieses Staatsvertrags entgegenstellt, begeht Verrat an den leibhaftigen Interessen der dortigen Bevölkerung.
Denn die Hoffnung der Kritiker an der Schweizer Grenze, man könne, wenn der Vertrag nicht zustande komme, einfach die deutsche Verordnung über die Anflüge, die DVO, verschärfen, sei falsch. Diese Verordnung lasse sich nicht verschärfen.
Und die müssen auch wissen, dann ist für die nächsten 10 Jahre erstmal wieder Schluss.
Das zum Thema deutsche Seite. Ramsauer wird aber nicht ruhiger, wenn er an die Schweizer Seite denkt, da die Tatsache, dass in der Schweizer Vernehmlassungsvorlage zum Staatsvertrag eine Zahl von 110.000 Anflügen über deutsches Gebiet genannt wurde.
Das ist natürlich ein völliger Quatsch, so einen Unfug zu schreiben. Ich sage das ganz bewusst. Und ich kann nur davor warnen, so einen durch sachlich nicht mit nichts zu rechtfertigende Zahl in Umlauf zu bringen und damit alles in Deutschland in Brand zu stecken, was man in Brand stecken kann.
Die effektive Zahl von Anflügen, die sich aus diesem Vertrag mit seinen kleineren Zeitfenstern für Überflüge über Deutschland ergebe, sei viel kleiner.
Wir haben klar gerechnet, dass durch das Zurückfahren der Zeitfenster, in denen geflogen werden darf, dazu führt, dass wir auf etwa 85.000 Flüge kommen.
Der Widerspruch, den Ramsauer hier sieht, muss nicht ein Widerspruch sein. Ramsauer geht mit seiner Zahl vom gegenwärtigen Anflugsvolumen auf Zürich aus. Der Schweizer Bericht spricht von langfristig möglichen Entwicklungen. Wie auch immer, Ramsauer will jetzt in einem ersten Schritt alle in Deutschland Beteiligten, also lokale Politiker aus dem Grenzgebiet, süddeutsche Parlamentarier, Bürgerinitiativen, nach Berlin einladen und alle Sachfragen detailliert erläutern. Dann werde darüber geredet, was Sache sei und ob man den Vertrag ratifiziere. Denn eines müsse er auch sagen. Wenn er mit den Politikern selber und direkt rede, welche sich jetzt lauthals gegen den Vertrag äußerten, dann relativierten sich die Dinge immer wieder sehr schnell.
Also das hört sich dann, wenn man denen Auge in Auge diese Fragen stellt, immer wieder ganz anders an.
Von Skandal sprach der deutsche Verkehrsminister Ramsauer im Gespräch mit unserem Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selk. Auch ziemlich skandalös ist Folgendes. Hätten die Gemeinden beim Beglaubigen der Unterschriften nicht getrödelt, wäre das Referendum gegen das Steuerabkommen mit Deutschland zustande gekommen. Das zeigen jetzt die detaillierten Auswertungen der Referendumsführer. Nun wird das Bundesgericht urteilen müssen. Christian von Burg.
Es ging um jede Stimme. Deshalb haben die Referendumsführer die Gemeinden schriftlich darauf hingewiesen, die beglaubigten Unterschriften für das Referendum gegen die Steuerabkommen umgehend zurückzuschicken. Aber die ließen sich Zeit. 150 Gemeinden nutzten B-Post, auch in den letzten Tagen, und die Stimmen kamen zu spät an. Weitere 200 Gemeinden schickten die Unterschriften sogar erst nach Ablauf der Referendumsfrist zurück. Werner Gartenmann, Geschäftsführer der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, hat das alles im Detail aufgelistet.
Es sind doch summa summarum etwa 370 Gemeinden und da kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Das ist einfach eine Schlamperei auf Deutsch gesagt.
Die AUNS und die Jungsozialisten haben die zu spät eingetroffenen Stimmen dennoch bei der Bundeskanzlei abgegeben. Zählt man sie mit, wären die Referenden gegen die Steuerabkommen mit Deutschland und wohl auch Großbritannien zustande gekommen. Die Referendumsführer bitten deshalb die Bundeskanzlei, diese Stimmen doch noch mitzuzählen. Tut sie das nicht, wenden sie sich ans Bundesgericht. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass es doch noch zu einer Volksabstimmung über die Steuerabkommen kommt. Am Montag fällt der AUNS-Vorstand diesen Entscheid.
Ich gehe davon aus, aufgrund der Aktenlage und einfach dieser doch schlimmen Situation für die direkte Demokratie, dass er beschließen wird, diesen Gang zu machen.
Denn in der Verfassung stehe nur, sagt Gartenmann, dass für ein Referendum in der vorgegebenen Frist 50.000 Unterschriften gesammelt werden müssten. Das Gesetz hingegen sei viel strenger und verlange in dieser Zeit auch die Beglaubigung der Unterschriften. Das Gesetz widerspreche somit der Verfassung, die Spielregeln seien zu streng. Eine geschickte Argumentation, sagen Rechtsexperten, und die Arbeit der Gemeindeverwaltungen beim Beglaubigen seien zum Teil wirklich ungenügend. Aber, sagt etwa Pierre Channen, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern,
das Bundesgericht hat mehrfach festgehalten, dass klare und eindeutige Spielregeln elementar seien in einer direkten Demokratie. Man muss sich einfach an die Regeln halten. Und wenn ich das Gesetz lese, dann scheint mir doch, die Sache ist klar.
Klar, nach einer ersten Durchsicht. Einen fundierten Entscheid wird erst das Bundesgericht fällen. Gibt es den Referendumsführern nicht recht, so bleibt der politische Weg. Es gibt im Parlament zahlreiche Politiker von rechts und links, die das bisherige Prozedere ändern wollen. Und die Staatspolitische Kommission hat bereits eine Motion angekündigt, mit der sie den Gemeinden künftig eine klare Frist für das Beglaubigen von Unterschriften setzen will.
Es ist 19.25 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem Ende der goldenen Zeiten in Südafrika. Schweizer schätzen, Chinas heiklen Ein-Kind-Politik und einem kleinen Werberohrkrepierer im Bündnerland. Bis zu 50% des ungehobenen Goldes lagert im Boden Südafrikas, schätzen Experten. Südafrika war lange die Bergbaunation Nummer 1 der Welt. Doch extrem schwierige Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfe lassen die buchstäblich goldenen Zeiten in Südafrika verblassen. Und je länger gestreikt wird, desto geologisch instabiler werden auch die Minen. Aus Johannesburg, ARD-Korrespondent Klaus Stäcker.
Südafrikas Problem sind nicht die Goldreserven. Sie lagern sicher in Pretoria. Nach Auskunft der Zentralbank 4 Millionen Feinunzen, aktueller Wert 4,8 Milliarden Euro. Und noch viel mehr liegt unter der Erde. Schätzungen reichen bis zu 50% der Weltreserven. Aber brutale Arbeitskämpfe, Produktionsunterbrechungen und extrem schwierige Abbaubedingungen haben die einstige Bergbaunation Nummer 1 der Welt zurückgeworfen. In nur 7 Jahren hat sich die Goldproduktion halbiert. 2006 verlor Südafrika seine Spitzenposition an China. Aktuell ist man nur noch die Nummer 5 weltweit. Dieses Jahr zieht wohl sogar noch Peru vorbei. Aber noch immer schießt der Goldpreis in die Höhe. Und so bleiben auch Südafrikas ungehobene Schätze attraktiv. Ökonom Mike Schüssler.
Wir haben 2,5 Trillionen amerikanische Dollar unter unserer Erde. Das macht uns nicht anders als irgendein anderes Land, aber das macht das ein von den Ländern in der Welt, die sehr viel Geld unter ihrer Erde haben. Wir müssen das System kriegen, wo wir das rausnehmen können. Dann kann das alles wieder wachsen.
Selbst wenn man bedenkt, dass der deutschstämmige Schüssler englische Trillionen meint, also 2,5 Billionen Dollar, ist das immer noch eine ganze Menge. Bis heute ist der Witwatersrand von Johannesburg die ergiebigste Goldader der Welt. Nur rausholen muss man es aus abenteuerlichen Tiefen. Produktionsunterbrechungen wie in den letzten Wochen sind da keine Hilfe, wie der Sprecher von Anglo Gold Ashanti, Alan Fine, betont. Die eigentliche Gefahr auf lange Sicht ist, dass durch die Produktionsausfälle die Stollen auch geologisch destabilisiert werden. Manche Arbeitsplätze werden damit unzugänglich, ganze Schächte unrentabel. Um sie wieder in Betrieb zu nehmen, explodieren die Kosten. Und das kann immer bedeuten, dass Jobs in Gefahr geraten, dass wir schrumpfen müssen. Und das versuchen wir verzweifelt zu vermeiden. Diese Gefahr sehen auch die Gewerkschaften, die den ungenehmigten und ungeplanten Arbeitskämpfen der letzten Wochen genauso hilflos gegenüberstanden wie Bergbaufirmen, Polizei und Regierung. Franz Baleni, Chef der Bergarbeitergewerkschaft NUM.
The longer the mine is not operational.
Je länger die Minen stillgelegt sind, gerade die Tiefen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie für immer geschlossen bleiben. Und das führt unweigerlich zum dauerhaften Abbau von Arbeitsplätzen, potenzielle neue Stellen eingeschlossen. Die Arbeitskämpfe in den Gold- und Platinminen dieses Jahr kosteten Südafrika rund 1 Milliarde Euro, sagte Finanzminister Pravin Gordhan heute bei den Haushaltsberatungen im Parlament. Der Imageschaden sei verheerend. Im Anschluss appellierte er an den Patriotismus der Südafrikaner. Wir werden die Probleme im Bergbau lösen. Wir arbeiten eng mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zusammen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen und die Lage zu stabilisieren. Aber es hat auch jeder Südafrikaner die Pflicht, das Land und die Wirtschaft zu stärken und nicht in Pessimismus zu machen. Fast zeitgleich einigten sich Bergwerkskammer, die drei größten Goldproduzenten und drei größten Gewerkschaften auf erhebliche Lohnerhöhungen. Einige tausend Kumpel fuhren bereits wieder ein in die Schächte. Offen ist, ob alle mitziehen. Wenn nicht, droht etwa 20.000 von ihnen mit der nächsten Schicht die Entlassung. Die goldenen Zeiten in Südafrika sind vorbei.
China. Kontrolliert seit 1980 Geburten. Sehr streng. Und trotz Lockerungen gilt die Ein-Kind-Politik im Grundsatz noch heute. Obwohl sie eine Zeitbombe ist und obwohl sie immer mehr auf Kritik stößt. Professor Yang Chuzhu warnt schon lange vor negativen demografischen und wirtschaftlichen Folgen. Und dann passierte, was passieren musste. 3 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes wurde Yangs Ehefrau erneut schwanger. Und dann, Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat die Geschichte.
Kaum war die zweite Tochter von Yang Zhuzhu am 21. Dezember 2009 geboren, verlor der Zivilrechtsprofessor an der Politologie-Universität für Chinas Jugend in Peking seine Stelle.
Am 09.12.
Aber die Probleme hätten schon während der Schwangerschaft begonnen. Ob vom Familienplanungskomitee der Stadt Peking, von der Univerwaltung oder der öffentlichen Sicherheit, ständig seien Beamte vorbeigekommen, die das Ehepaar zum Abtreiben aufforderten. Als die Yangs sich kategorisch weigerten, stellten die Behördenvertreter eine sogenannte Sozialmehrkostengebühr von über 240.000 Yuan in Aussicht, umgerechnet fast 40.000 Schweizer Franken. Ob er denn so viel Geld habe? Yang antwortete, das sei egal, er werde so eine Gebühr ohnehin nicht bezahlen. Denn aus der Sicht des Professors handelt es sich dabei um eine Pseudo-Aufweichung der Geburtenkontrolle. Denn eigentlich seien die willkürlich berechneten Gebühren für ungehorsame Paare ganz klar Geldstrafen. Aber sie würden nicht als Buße deklariert, weil sonst jeder einzelne Fall vor Gericht käme, was den Justizapparat überlasten würde. Die Behörden straften Yang für seine unbeugsame Haltung und weigerten sich, der neugeborenen Tochter Dokumente auszustellen. Dann kündigte die Unileitung Yang im März 2010, 3 Monate nach der Geburt, seine Professorenstelle. Im September 2010 erhielt Yang dann einen schriftlichen Zahlungsbefehl für die Gebühr.
24.642 Euro.
Der Zahlungsbefehl habe auf die Summe von genau 240.642 Yuan gelautet. Eine Summe, die Yang unmöglich aufbringen konnte. In der Not hatte Yang eine spektakuläre Idee. An einem Sonntagmorgen, als viele Passanten, aber kaum Polizisten unterwegs waren, stellte er sich mitten im Univiertel von Peking mit einem Plakat um den Hals auf die Straße. Darauf seine Geschichte und die Aufschrift Sklave zu verkaufen für 640.000 Yuan. So viel, das hatte er errechnet, hätte genügt, um die Strafe für das zweite Kind zu bezahlen und den Lebensunterhalt seiner Familie ein paar Jahre lang zu decken. Zwar fand Yang keinen Käufer, aber die Aktion sorgte für so viel Aufsehen in Chinas Blogger-Szene, dass sogar die staatlichen Medien darüber zu berichten gezwungen waren. Der Fall Yang endete im vergangenen April mit einer Konfiskation der angeblichen Sozialmehrkostengebühr vom Konto seiner Frau. Daraufhin bekam die Familie postwendend die amtlichen Papiere für die zweite Tochter und im Juni wurde Yang sogar wieder von der Universität angestellt. Allerdings verfügte die Unileitung, dass er nicht mehr unterrichten, sondern nur noch forschen darf und dies nicht mehr auf dem Gebiet Familienplanung. Trotzdem, Job zurück und Tochter legalisiert, Ende gut, alles gut also. Professor Yang resümiert die Lage anders. Er habe zwar Glück gehabt, er und seine Frau hätten nun ihr zweites Wunschkind. Anders als zahllose andere, die er, der einst reine Theoretiker der Kritik an der Geburtenkontrolle, im Verlaufe seines Kampfes kennengelernt habe. Viele hätten Zwangsabtreibungen hinter sich, viele sogar Zwangssterilisierungen. Das seien furchtbare Schicksale, das bedrücke ihn. Nochmals andere Familien hätten zwar ihre Wunschkinder ebenfalls zur Welt gebracht, aber diese gelten als schwarze Kinder, weil sie keine amtlichen Papiere bekämen, mit unglaublichen Folgen, so der Professor. Sie könnten nämlich keine Schule besuchen, bekämen keine Impfung, könnten später keinen Führerschein machen, nicht heiraten, ja nicht einmal Zug fahren, weil man in China beim Billetkauf die Identitätskarte zeigen müsse. Er hoffe zwar, so der Professor weiter, dass Chinas künftige neue Führungsspitze die Ein-Kind-Politik endlich abschaffen werde. Zuversichtlich sei er aber leider nicht.
Professor Yang hofft also ein bisschen, dass die neue Führung Chinas, die ja in Kürze gewählt wird, die Ein-Kind-Politik abschafft. Ich habe unseren Korrespondenten in Peking gefragt, Urs Morf, wie sehen Sie das?
Nun, ich denke, dass Professor Young zu Recht nicht ganz zuversichtlich ist, weil wenn die neue Führungsriege diese Politik abschaffen würde, würde sie damit ja sämtliche Führungsteams der letzten 20, 30 Jahre desavouieren, würde die blöd hinstellen. Das würde dann heißen, sie hätten jetzt 30 Jahre lang etwas falsch gemacht. Und das, denke ich, das ist doch ein sehr, sehr schwieriger Schritt. Was noch dazu kommt, die jetzige Führung ist wie die schon seit 1980. Das sind alles Erben des Reformarchitekten Deng Xiaoping. Er hat diese Ein-Kind-Politik eingeführt, nicht etwa Mao vor ihm. Und wenn man nun diese Politik abschaffen würde, würde man das erste Mal eigentlich eingestehen, dass eben auch der Reformarchitekt Deng Xiaoping Fehler gemacht hat. Und das ist im Moment eigentlich noch etwas wie ein Sakrileg in China.
Aber es gibt einen berühmten Spruch, der lautet: China wird alt, bevor es reich wird. Das Durchschnittsalter ist heute 34, im Jahre 2050 wird es 49 sein. Kann sich China die Ein-Kind-Politik überhaupt leisten?
Nein, eigentlich wirklich nicht, weil es gibt unterdessen eben diese Zahlen und eine weitere sehr wichtige Zahl ist auch, dass eben im Jahr 2050 35% der Bevölkerung, das werden etwa 490 Millionen Menschen sein, werden dann über 60 sein. Und das bedeutet dann eben auch, dass eigentlich auf eine alte Person über 60, die Rente beziehen sollte, wird es eigentlich nur noch zwei Personen geben, die jünger als 60 sind. Und viele von diesen werden ja Jugendliche oder Kinder sein, also eben auch nicht im erwerbsfähigen Alter. Das heißt, es kommen dann auf einen Rentner oder eine Rentnerin, kommen nur etwas mehr als ein arbeitsfähiger Chinese. Und das wird sehr, sehr schwierig. Wie soll man das dann finanzieren können?
Genau, das ist die zentrale Frage. Wie steht es mit der Altersvorsorge in China?
China hat in den letzten 3-4 Jahren auf diesem Gebiet sehr große Fortschritte gemacht. Es ist dran, eine Altersvorsorge landesdeckend auszurollen, wenn man so will. Das funktioniert im Moment so, dass die Leute, die im Rentenalter sind, pro Monat vom Staat 50 Yuan bekommen. Das sind umgerechnet 8 Franken. Und das ist aber sogar in China, wo vieles billiger ist als in der Schweiz, ist es eindeutig zu wenig. Von dem kann man nicht leben. Aber es bestehen natürlich jetzt Anstrengungen. Man will diese Renten erhöhen und man will sie wirklich landesdeckend zur Verfügung stellen. Aber wie das funktionieren soll, eben wenn diese Alterspyramide in China so schnell auf den Kopf gestellt wird, das ist wirklich fraglich.
Aus Peking, Urs Morf. Die Library of Congress in Washington D.C. ist die größte Sammlung der Welt. Jeden Tag kommen 10.000 neue Objekte dazu. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Experten der Library of Congress die berühmten und manchmal auch unbekannten Blueser und Jazzer Amerikas auf Band aufgenommen. Etwas Ähnliches hat zwischen 1940 und 60 die Baslerin Hanni Christen gemacht. Sie reiste durch die Schweiz und sammelte unbekannte Schweizer Volksmusik. Ein Schatz, der vor 10 Jahren gehoben wurde und nun wieder neu zu klingen beginnt. Mariel Kreis.
Die Hanneli-Musik spielt eine Appenzeller Mazurka. Jahrzehntelang hat diese Melodie in einer Kartonschachtel geschlummert und mit ihr fast 12.000 andere. Der Komponist und Volksmusiker Fabian Müller entdeckt sie im Keller der Unibibliothek Basel. Ein unglaublicher Schatz, das weiß er in diesem Moment ganz genau.
Als ich zum ersten Mal dann diese Büchlein in der Hand hatte, das gab wirklich Gänsehaut. Und ich wusste sofort, da muss man was machen. Also das kann man nicht einfach hier liegen lassen.
So veröffentlicht Fabian Müller diese Volksmelodien. Vor genau 10 Jahren. Gesammelt hat sie die Baslerin Hanni Christen. Zwischen 1940 und 1960 reist das Musikhanneli in die entferntesten Winkel der Schweiz. Sie sucht Musikanten, die noch Schweizer Tanzmusik aus dem 19. Jahrhundert spielen.
Meistens hat sie Büchlein abgeschrieben von diesen Musikanten, die hatten so Gedächtnisstützenbüchlein. Andererseits hat sie aber auch ein Tonbandgerät bei sich gehabt, wo sie Aufnahmen gemacht hat.
Dank ihrer wohlhabenden Familie kann sich Hanni Christen ein ganzes Leben lang ihrer Leidenschaft widmen, der Schweizer Volkskultur. Eine gutbürgerliche Städterin auf dem Land fällt auf. Nicht alle Musikanten trauen Hanni Christen. Und oftmals eilt ihr ein bestimmter Ruf voraus, erzählt Fabian Müller.
Es gab gerade bei den Appenzeller so eine geheime Musikantensprache, so Silben zwischen die Wörter hineingefügt, und man sieht in den Büchlein zum Teil so Einträge: Achtung, Hanni Christen ist im Land. Und ja, die hatten wirklich Angst, dass die Stücke gestohlen werden könnten.
Hanni Christen will nicht stehlen, vielmehr will sie die Melodien bewahren in ihrer reinen, ihrer urchigsten Form. Mit ihrem hartnäckigen Sammeleifer rettet sie so einen fast schon vergessenen Teil der Schweizer Kultur. Einen Schatz, den mittlerweile viele Musikerinnen und Musiker begeistert pflegen. Vorreiterin ist die Hanneli-Musik, eine Formation renommierter Volksmusiker, die sich seit einem Jahrzehnt ganz dem Vermächtnis von Hanni Christen verschrieben hat. Fabian Müller, der Cellist und Bratschist der Gruppe, erzählt, wie sie bei der Hanneli-Musik arbeiten.
Wir nehmen die Melodien, das sind ja gewissermaßen nur Skelette, und arrangieren die, also geben quasi das Fleisch dazu, zum Teil auf alte Art und Weise, zum Teil aber auch sehr modern und zeitgemäß.
Inzwischen bedienen sich nicht nur Volksmusiker der Melodien, sondern auch Jazzer, wie etwa Albin Brun. Oder klassische Musiker wie das Schweizer Oktett. Seit der Veröffentlichung der Hanni-Christen-Sammlung hat sich das Bewusstsein für die Schweizer Volksmusik stark verändert. Nicht nur bei den Musikern, sondern auch beim Publikum. Insofern, erzählt Fabian Müller,
dass man eben gemerkt hat, die Ländlermusik ist nicht gleich Schweizer Volksmusik. Sie ist nur ein Teilgebiet, ein relativ modernes, nämlich von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dass eben vorher eigentlich eine riesige Palette von Stilrichtungen und von Musik da gewesen ist.
Fabian Müller, Mitglied der Hanneli-Musik, im Beitrag von Mariel Kreis. Ein Hanneli-Jubiläumskonzert findet am 28. Oktober im Weißen Wind in Zürich statt. Und nun noch dies. Einen Werbebrief an seine Stammgäste vom Oktober überschreibt das Hotel Therme Falls mit dem Titel «Kraft durch Freude». Keine gute Werbeidee. Denn Kraft durch Freude war eine nationalsozialistische Organisation. Kurtin Vinzenz.
Kraft durch Freude. Das war eine Organisation der Nazis, die zum Ziel hatte, die Freizeit des deutschen Volkes im Sinne der Nazi-Ideologie zu gestalten. Aus einem Nazi-Propagandafilm von 1935.
Die nationalsozialistische Gesellschaft Kraft durch Freude soll kulturelle Erzieherin aller Deutschen zur deutschen Nation sein. Sie dient nicht dem Vergnügen, sondern der Erholung und Ausspannung, um dadurch Kraft zu finden für die tägliche Arbeit.
Aus heutiger Sicht ist klar, den Nazis ging es bei den Anlässen, Ausflügen und Ferien, die unter dem Label Kraft durch Freude organisiert wurden, vor allem darum, die Freizeit der Menschen möglichst gleichzuschalten und die Menschen so auch zu überwachen. Dass mit dem Hotel Therme Falls jetzt ausgerechnet ein Tourismusunternehmen zu Werbezwecken diesen Begriff verwendet, der in der Nazizeit eben auch mit Ferien in Verbindung gebracht wurde, das macht den Zürcher Historiker Uriel Gast stutzig. Er leitet an der ETH die Dokumentationsstelle für jüdische Zeitgeschichte.
Würde aber als Historiker doch meinen, dass dieser Satz ja nicht durch diese Hoteliers erfunden wurden, sondern dass die eventuell gerade mit diesem Nervenkitzel spielen wollen.
Den Slogan bewusst gewählt? Nie und nimmer, dementiert man bei der Falser Therme. Da sei ein Patzer passiert, für den man sich entschuldige. Hotel Therme Pfalz-Direktorin Vera Wichmann schreibt in einer Stellungnahme, dass sie den Brief persönlich verfasst habe.
Dabei habe ich frei und spontan nach einem sprachlichen Ausdruck für den Titel gesucht, um meine Botschaft möglichst persönlich und authentisch hinüberzubringen. Ich habe dabei klar an die Begriffe Kraft und Freude, wie im Wörterbuch vermerkt, gedacht und dabei in keiner Weise geahnt, dass diese Kombination bereits negativ besetzt war.
Eigentlich habe man mit dem Schreiben eine positive Botschaft vermitteln wollen und die Schönheit des Pfalser Thermalbads in Erinnerung rufen. Das ist gründlich misslungen.
Sehr passend sind allerdings die Verse von Wilhelm Busch im selben Werbebrief des Hotels. Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Eva Gammerter. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.